Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute. Herzlich willkommen bei Doppelacht, Sonderfolge zum Transferfenster 23/24. Bei mir, the one and only, LS. Hol mich ab. Wie sind Lage und Befinden?
Ja, geht so. Aber
bei uns beiden heute so ein bisschen, ne?
Auch, ja. Und auch zum Thema Transferempfinden auch eher geht so.
Ja, muss ich auch zugeben. Ich glaube, wenn man unsere Mannschaften Bayern und Dortmund, wurden wir arg gebeutelt in diesem Transferfenster.
Ja, auch anders arg gebeutelt.
Also du mit Zugängen, ich mit Nicht-Zugängen.
Genau. Mit Quatsch-Zugängen und du mit sinnvollen Fast-Zugängen.
Genau, also es hätte so schön werden können und wurde es am Ende nicht. Wir ja. Wollen rausfinden, was schlimmer ist.
Ja, weiß ich nicht. Also meine Situation ist, finde ich, glaube ich, schon schlimmer. Weil du gibst halt Geld für Quatsch aus.
Ja, das stimmt, du kommst ja nicht mehr drum herum, weil die Spieler sind ja jetzt da und jetzt musst du mit denen was machen.
Ja, genau.
Das stimmt.
Da lieber kein Geld ausgeben und keinen Quatsch machen.
Also nochmal 3,5 Monate Zeit haben, um darüber nachzudenken.
Ja,
und
genau.
Dann im Winter feinjustieren.
Genau.
Aber wir wollen schauen, was das Transferfenster dieses Jahr so ein bisschen gebracht hat. Dafür schauen wir auf...
Oder nicht gebracht hat.
Oder nicht gebracht hat. Genau, auf unsere Top 3 Bundesliga-Transfers. Auf den Spieler, dem wir das Potenzial zutrauen, wirklich der Top-Transfer der Bundesliga zu werden. Die Mannschaft, die es am besten gemacht hat, die Mannschaft, die es am schlechtesten gemacht hat und das Gleiche nochmal in komprimierter Form für die anderen Top 4 Ligen.
Genau. Willst du starten? Willst du deine 3 Top-Bundesliga-Transfers sagen?
Ich würde mit der 3 starten und dann würde ich sagen, machen wir immer so abwechselnd Platz 3, 2, 1 nach oben. Meine Nummer 3 spielt beim VfL Wolfsburg und hört auf den Namen Vaslav Czerny.
Aha. Okay, wieso?
Weil ich finde, dass es sowohl für Wolfsburg als auch den Spielern ein sehr sinnvoller Transfer ist, weil der Spieler seinen nächsten Karriereschritt geht, weil Wolfsburg einen Spieler bekommt, der sie weiterbringt, den sie wirklich brauchen. Und man muss ja heutzutage auch immer schauen, okay, wie ist das wirtschaftliche Paket? Und ich finde, 8 Millionen für jemanden, der letzte Saison in der Ehrendivise 25 Scorer gemacht hat, einfach einen sehr guten Preis, ein sehr gutes Paket. Wenn ich dafür jemanden...
Ja, das passt. 8 Mille für 25 Scorer, das ist okay.
Ja, das klingt wirklich schon ein bisschen nach so einem 2014, 2015 Transfer.
Ja, ja. Also Dortmund hat da 14 Millionen für ausgegeben.
Hätte ich mir vorstellen können. Deswegen, Vaslav Czerny bei mir auf der 3, der sah in den ersten Spielen ja auch gut aus.
Ja.
Deswegen habe ich Hoffnung, dass sich das gut entwickeln könnte. Wer ist bei dir auf der 3?
Mein Platz 3 ist, also den vermisse ich bei dir in deiner Auflistung, vielleicht kommt er ja noch, weiß ich nicht, ist LS Skiri.
Ist mein Platz 4.
Ja.
Ich habe lange über ihn nachgedacht, weil natürlich einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Ich wollte ihn nicht nehmen, weil es ein bisschen zu einfach gewesen wäre. Und ich wollte noch ein, zwei andere Namen featuren.
Ja, also es hat verdient der Spieler und ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Das ist für ihn auch geil. Er spielt jetzt schön Conference League, ne?
Ich bin Conference League, aber er spielt international.
Ich würde sagen, international.
Ja, wo ist erstmal egal. International.
Ja, genau. So, und das ist ein guter Fit. Und ich glaube, der kann Frankfurt auch sehr, 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 sehr helfen.
Passt auf jeden Fall gut rein, passt ins System, kennt die Bundesliga und wie du sagst, ist ablösefrei.
Ja, das ist, ne? Wie ich gucke gerade, wenn Marc ist nur 13 Millionen, ist ein bisschen wenig. Aber ja, nee, ist ein guter Transfer. Hat ja der Markus Krösche gemacht.
Der hat noch einige andere gute Transfers gemacht.
Das ist richtig.
In diesem Sommer, aber genau, Skiri in meinen Honorable Mentions mit dabei. Platz 2 bei mir ist Harry Kane.
Ja, toll.
Ich weiß, ist jetzt nicht die Transferinnovation, Aber wenn du einen Spieler vom Format Harry Kane in die Bundesliga bekommst, dann ist es automatisch ein Top-3-Transfer. Und alleine wegen der medialen Wirksamkeit, wegen der Aufmerksamkeit, die er der Bundesliga bringt, wegen der Ablöse und dieses Totschlagargument, was alle Medienanstalten in den letzten Wochen gebracht haben, ist es einfach der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der in die Bundesliga wechselt.
Ja, ist Wahnsinnstransfer. Ich habe ihn bewusst rausgenommen.
Ich hab auch ehrlich gesagt drüber nachgedacht, weil ich dachte, okay, da kommst du nicht drum rum. Und er ist auch verargumentierbar als eins. Aber konnte ich mich nicht so durchringen, sagen wir es mal so.
Also ich habe ihn halt bewusst rausgenommen, weil es einfach für mich, es ist einfach zu teuer. Auch wenn das der englische Kapitän der Nationalmannschaft ist. Das ist einfach zu teuer. Meines Erachtens.
Es ist sehr teuer und man muss auch sagen, es ist ein sehr einfacher Transfer. Also du holst...
Wie meinst du einfach? Also der Transfer war nicht einfach.
Die Umsetzung war nicht einfach, nee. Das stimmt. Aber am Ende hast du einen der fünf größten Fußballvereine der Welt, die einen neuen Stürmer brauchen und die einfach den besten mutmaßlich auf dem Markt verfügbaren Stürmer mit Geld dicht schmeißen.
Ja, das stimmt.
So, also einmal an Gehalt und einmal an Ablöse und fertig ist der Transfer. Wobei man aus Bayern-Sicht ja sagen muss, dass er der ideale Fit ist, ein Spielertyp, den Bayern gebraucht hat,
um
wieder den nächsten Schritt zu gehen.
Die brauchen eine richtig gute Nummer 9, der da mal 20 Dinge einschweißt in der Saison Minimum. Und das haben sie mit Harry Kane gefunden.
Deswegen bei mir die 2. Wer ist bei dir die 2?
Marcel Sabitzer.
Ach komm, nein.
Doch.
Das musst du mir erklären.
Also, A war jetzt nicht zu teuer.
Ja, an der Grenze, würde ich sagen.
Ja, an der Grenze ist okay. Die bekommen einen fertigen Spieler. Ja, kennt die Bundesliga. Und hilft der... Oder naja, wir haben jetzt ja schon ein paar Spiele gespielt, aber der sollte dieser Mannschaft sofort weiterhelfen können. Und ist auch nochmal ein Uplift für die Mannschaft, weil er vom Niveau Ticken besser ist als der Rest, was da so rumstolpert.
Ja, also was da aktuell rumstolpert, definitiv. Und dieses gute Argument ist eben fertiger Spieler, jemanden, der auch an einem verhältnismäßig jungen Dortmunder Kader jetzt wieder ein Führungsspieler sein sollte, nicht kann, sollte, als ehemaliger Leipzig-Kapitän, gestandener Bundesligaspieler, viel Erfahrung, trotzdem 29 ist Sabitzer, also noch nicht mal über 30. Ich verstehe schon, warum er drin ist.
Ja.
Ich hätte ihn nicht mit reingenommen.
Ja, also er muss jetzt noch ein bisschen abliefern.
Genau, also die erste.
Daran hake das, das aktuell gerade ein bisschen.
Ab Spieltag 4.
Ja, hoffentlich.
Und jetzt ist der Kader ja fertig, es gibt keine Transfers mehr, jetzt können sie sich einspielen.
Ja, hoffentlich. Ja. Aber kommen wir zu deinem Platz 1.
Mein Platz 1 ist Alejandro Grimaldo von Leverkusen.
Ja gut, da können wir uns die Hände reichen.
Ist auch deine Nummer 1?
Ja, das ist halt kriegst einen ablösefreien Spieler?
Ja, du kriegst einen ablösefreien Spieler. Du kriegst den Spieler, der perfekt in dein System passt.
Genau.
Und du kriegst den Spieler ablösefrei, der auf einer verhältnismäßig seltenen bzw. schwer auf dem Niveau zu besetzenden Position spielt. Weil so Schienenspieler, Außenverteidiger sind ja im modernen Fußball on vogue und neben der Holding Six, die wir jetzt dieses Transferfenster genannt haben, so die begehrtesten Spieler, wo auch mal, ich sag mal, Ablösen bezahlt werden, die nicht unbedingt der Leistungsfähigkeit des Spielers entsprechen, alleine weil er auf der Position spielt.
Ja, absolut. Und deswegen ist es ein Top-Fit. Aber generell hat Leverkusen ja auch einen guten Job gemacht in der Transferperiode.
Einen sehr guten. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Honorable Mentions, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe, die alle einen Case verdient hätten in den Top 3 und 2 weitere Leverkusen-Transfers sind dabei. Das kann ich so sagen. Also ich habe sowohl Granit Xhaka drin, als auch Victor Boniface.
Ja, Victor Boniface ist, greife vielleicht jetzt ein bisschen vor, aber für mich kann das der Transfer der Saison werden.
Perfekter Übergang. Wollen wir uns wieder die Hand reichen?
Ja, also weil allein schon, was, er hat jetzt 4, 5 Tore?
5 Tore in 4 Pflichtspielen, genau.
Ja.
Und 4 in der Bundesliga. 1 hat er im Pokal gemacht gegen Teutonia.
Ja, ja, das ist schon. Das ist schon ein guter Stürmer und also der könnte auch bei Bayern spielen oder bei Dortmund spielen und würde genauso viele Tore schießen und da hat Leverkusen einen sehr, sehr, sehr cleveren Transfer getätigt.
Genau das, was du sagst, glaube ich auch. Und da komme ich zu meiner Theorie, hätte der nicht mit 22 schon 2 Kreuzbandrisse, wäre der nicht für knapp 20 Millionen nach Leverkusen gewechselt, sondern wird woanders spielen.
Ja, definitiv, definitiv.
Also von dem, was er an Potenzial hat, was er an Talent hat und was er schon gezeigt hat, jetzt in den ersten Spielen, erstmal passt er sehr gut zu Leverkusen und zweitens, wenn er sich so weiterentwickelt, was der Anfang der Saison vielversprechend zeigt, spielt er 2 Jahre in Leverkusen.
Ja, dann wird er für ganz viel Geld irgendwo hingehen. Hoffentlich nicht nach Saudi-Arabien.
Das hoffen wir alle nicht. Dann meinetwegen nach England. Damit könnte ich leben. Aber Victor Boniface sieht am Anfang der Saison wie der vielversprechendste.
Ja, definitiv. Da gehe ich mit. Also da können wir eigentlich auch schon zu...
Wollen wir mit der besten Mannschaft einfach nur mit der schlechtesten? Ich hätte einen guten Übergang für die beste Mannschaft.
Ja, dann hau raus.
Weil mein bestes Transferfenster ist Bayer Leverkusen.
Ja, meinst du auch?
Ja.
Weil also, du musst ja mal schauen, wir haben mit Jonas Hofmann, Granit Xhaka, Victor Boniface, 3 Spieler und Grimaldo ja auch noch, 4 Spieler geholt, die sofort weiterhelfen. Die haben ja auch alle gespielt bisher.
Alle Stammspieler direkt.
Ja, hoffe, dass Jonas Hofmann nicht mehr so viel spielt.
Das ist aber persönliches Empfinden.
Ja. Weil da Amine Adli spielen muss.
Das ist aber dein Kicker-Manager-Befinden.
Ja, leider.
Jonas Hofmann macht das schon stark und integriert sich direkt sehr, sehr gut in die Mannschaft. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass Leverkusen einen sehr, sehr guten Mix gefunden hat. Weil Grimaldo wird 28, Xhaka wird zwar schon 31, Hofmann ist 30. Also die haben ihren sehr jungen Kern mit erfahrenen Spielern verstärkt, die eben eine Soforthilfe sind und wo du dich nicht 2 Jahre entwickeln musst. Und ich finde, man hat den Abgang von Moussa Diaby bis jetzt gar nicht gemerkt.
Null, gar nicht. Also, ich hätte gedacht, dass sie der Abgang schwerer wiegt, aber die konnten das komplett ersetzen mit Hofmann, Boniface. Kein Problem.
Ja, das. Und ich finde, was da noch mit reinspielt als positiver Aspekt, ist, dass sie Frimpong halten konnten.
Ja.
Würde ich mit als positiv vermerken bei der Transferphase. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang irgendwie im Juni, als das Transferfenster losging, kurz bevor es losging, gesagt, dass es für Leverkusen Erfolg wäre, wenn sie es schaffen, einen von beiden zu halten.
Ja, das stimmt.
Und aus dem Geld, was sie aus dem anderen, jetzt aus Diaby, gemacht haben, haben sie eigentlich den Kader in der Breite verstärkt.
Sehr, sehr gut verstärkt.
Und deswegen mein bestes Transferfenster bei Leverkusen.
Ja. Da gehe ich mit.
Schlechtestes Transferfenster.
Ja, also. Man kommt einfach nicht an Dortmund vorbei. Es ist einfach leider so. Ich habe sehr versucht, einen anderen Club zu finden. Aber ich habe es nicht geschafft. Du holst. Wie alt ist Füllkrug? 32-jährigen?
31, glaube ich.
Stürmer? Als zweiten Stürmer? Verstehe ich nicht.
Genau, ein Stürmer, den du nicht brauchst.
Ja, genau. Also wenn Alea gewechselt wäre, dann kann ich es verstehen.
Aber dafür gab es ja keinen Grund. Und Alea ist, wenn man jetzt Boniface in der aktuellen Form einbezieht, immer noch ein Top. Also absolut Top-3-Stürmer in der Bundesliga.
Ja.
Dann hast du Moukoko, der ist auch immer noch erst 18, das darf man auch immer irgendwie nicht vergessen. Als Backup, als Talent, den du reinschmeißen kannst. Malen kann da theoretisch auch spielen. also jetzt nicht keine ganze Saison, aber mal in Vertretung, warum nicht?
Ja.
Brauche ich denn Füllkrug?
Reus könnte da auch spielen.
Ja, um mal ein bisschen Entlastung zu sorgen.
So, und da verstehe ich die Verpflichtung nicht. 30 ist er, okay. Aber da verstehe ich die Verpflichtung nicht, also tut mir leid. Und dann für einen Felix Metscher 30 Millionen auszugeben.
Der jetzt nur noch auf der Bank sitzt.
Ja, aktuell, ja.
Der am Freitag auf der Bank saß. Also für einen Kaderspieler im ersten Moment 30 Millionen ist auch zu viel.
Ja.
Und was ich noch als in Anführungsstrichen Herausforderung mir aufgeschrieben habe, dass du immer noch Altlasten im Kader hast, die du nicht geschafft hast abzugeben. Du hast den Vertrag mit Nico Schulz aufgelöst, aber du hast immer noch zum Beispiel einen Thorgan Hazard im Kader, was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, ja.
Aber auch erst in der Recherche gemerkt habe, okay, der ist ja von seiner Eindhoven-Leihe zurück.
Ja.
Der ist noch da, der verbrennt Geld. Du hast die angesprochenen Spieler geholt. Sabitzer hattest du ja bei den besten Transfers, lasse ich mir noch verargumentieren. Aber du hast mit Benze Baini auf Außenverteidiger einen guten Bundesligaspieler geholt, aber kein Top-Niveau. Und ich finde, du hättest entweder die Füllkrug-Ablöse oder die Nepcha-Ablöse in einen weiteren Außenverteidiger stecken müssen.
Ja, Außenverteidiger nicht. Aber du gehst halt nur, in Anführungsstrichen, mit drei Bundesliga-Innenverteidigern in die Saison.
Kann Bayern auch?
Ja.
Aber ist in beiden Szenarien fahrlässig.
Ja, du brauchst, also das Geld für Füllkrug hätte ich lieber in einen Bella Kotschap-Deal gepackt, sodass du dir den holen kannst. Hast du einen Innenverteidiger, der sich hoffentlich zukünftig zum deutschen Nationalspieler ist, wurde ja schon mal eingeladen.
Ja, also er ist an der Schwelle zum Nationalspieler, hat auch schon Länderspiele, aber das ist einer, der, ich sag mal, Minuten von Hummels so als dritter Innenverteidiger übernehmen könnte.
Genau.
Und Hummels Rolle sich dann so ein bisschen verkleinert im Laufe der Saison, weil ja auch die Frage ist, wie lange Hummels noch macht.
Genau. So, und das verstehe ich nicht. Und man hätte ja auch, man hat nicht mehr so viel Geld zur Verfügung gehabt für Bella Kotschat, aber dann packst du doch ganz einfach, sagst du, ja, hier kriegt ihr dann 15 Millionen, die jetzt. Und in einem Jahr kriegt er die restlichen 10.
Ja, und also Southampton wäre ja auch, weil Bella Kotschap ja zeitgleich auch mit Bayern verhandelt hat, und der wäre ja auch am Ende wahrscheinlich lieber zu Bayern gegangen, über einen Loan-Deal, also eine Leihe möglich gewesen wäre. Ne? 3,5 bis 4 Millionen standen da im Raum.
Für eine Leihe?
Für eine Leihe, ja.
Ja, also ich habe gelesen, dass Southampton unbedingt verkaufen wollte.
Nee. Also Bayern hätte ihn mit Leihe gekriegt für 3,5 Millionen.
Okay.
Das war auch mehr oder weniger fest ausgehandelt. Bayern war nur zeitlich zu spät.
Okay. Ja, und deswegen, und was man auch noch da nicht vergessen darf, du hast den, ach, wie heißt er hier, der Innenverteidiger, der zu Burnley wechseln sollte.
Koulibaly? Ja, der ist genau. Zu Royal Antwerpen gegangen.
Genau. Hast du irgendwie nicht über die Bühne gekriegt.
Erstmal das, und dann hast du ihn, finde ich, so wie die Situation sich dargestellt hat, hättest du ihn ja auch behalten können am Ende als Talent. Als vierten Innenverteidiger. Also hast du ihn am Ende ohne Not abgegeben.
Ja, also, ja, ich glaube, er wollte auch weg. aber ja, das hast du nicht geschafft. Und das hast du nicht geschafft, und deswegen, nee, es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die sich schlechter verhalten hat.
Gehe ich mit. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf die Außenverteidiger-Thematik rauf. Weil du hast Thomas Meunier noch im Kader. Den hätte man eigentlich auch, glaube ich, ganz gerne abgegeben, weil der relativ viel Gehalt.
Aber der hat sich irgendwie in der Vorbereitung verletzt.
Ja, der ist noch verletzt. Der wird auch noch ein bisschen länger ausfallen.
Ja, genau. Ist halt dann schwer. So,
ja, und dann hast du auf rechts Marius Wolf. Und du spielst in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, du spielst gegen Newcastle und du spielst gegen Milan. Also spielt Marius Wolf nacheinander gegen Kylian Mbappé, gegen Rafael Leao und gegen Anthony Gordon.
Ja, kocht da ab.
Für wie viele Minuten pro Spiel? 3?
In der Halbzeitpause.
Ja, beim Weg in die Kabine. Ich sehe das doch ein bisschen kritisch. Aber schauen wir mal, was die Gruppenphase so bringt.
Ja,
für Dortmund.
Aber
dazu an anderer Stelle mehr und in einem anderen Podcast.
Ja.
Aber um das Ganze abzuschließen, wir können uns die Hand geben, meine schlechte Transferphase ist auch Borussia Dortmund. Einfach auch, weil der, also man hätte wahrscheinlich noch für eine andere Mannschaft argumentieren können, aber es war halt verhältnismäßig viel Geld auch im Spiel.
Naja,
und das ist immer einfacher für Failure. So.
Ja, genau. Und ich hätte noch Hertha BSC nehmen können, aber die spielen in der zweiten Liga.
Ja, die so. Also die hätten auch einen Case gehabt, sofort.
Ja,
die
sind
in der falschen Liga.
Ja. Also von daher, nee, gibt's da nichts dran, leider nichts dran zu rütteln.
Aber vielleicht, ne, wird's ja gut.
Merk selber, dass das Quatsch war.
Ja, ich hab dann angesetzt und dachte mir so, das ist schon relativ schwer, dass die in dem Verbund uns eines Besseren belehren.
Ja, das glaube ich auch, ja. Das sehe ich nicht.
Dann lass uns doch weitergehen und auf die internationale Bühne, damit wir so ein bisschen über die internationalen Transfers sprechen können. Die haben wir jetzt gebündelt zusammengefasst und deswegen haben wir statt einer Top 3 international eine Top 5 der Einzeltransfers gemacht. Willst du mit deiner 5 anfangen oder soll ich wieder anfangen?
Nee, ich kann gerne anfangen. Ich habe auf der 5 Sandro Tonali.
Guter Call.
Weil so auch gut, am Anfang habe ich es nicht verstanden, dass er weggeht von Mailand.
Ich glaube, seine persönliche Präferenz war es auch nicht unbedingt zu gehen.
Ja. Aber für Newcastle ist es ein guter Fit. Du bekommst einen vermeintlichen zukünftigen Top 10 Mittelfeldspieler auf seiner Position und hast nicht. Du hast schon viel Geld ausgegeben, aber nicht zu viel Geld. Ist noch vertretbar.
Im heutigen Transferfenster und gerade was in diesem Transferfenster für 6er und 8er teilweise bezahlt wurde.
In England.
Von einem Verein. Also man muss dazu sagen, Tonali ist ein viel, viel profilierterer Spieler. Der hat schon Champions League gespielt, der hat schon Champions League Halbfinale gespielt. Ist zwar erst 23, aber war schon in einer, sag mal, gesetzten fast Führungsrolle bei Milan. Und der hat die Hälfte gekostet von dem Moses Caicedo, von dem ich ungefähr 2 Premier League-Spiele halb gesehen habe.
Ja.
Da fehlt mir so ein bisschen die Relation. Deswegen kann ich sagen, Sandro Tonali ist für mich auch eine Überlegung gewesen. Weil er eben auch gut in dieses Newcastle-System passt mit dem 4-3-3. Und da eben eine gute Rolle in diesem halbrechten 6er-8er-Position spielen kann, weil Passspiel ist überragend, der kann auch Zweikämpfe. Der wird wahrscheinlich ein bisschen Anlaufzeit brauchen, wie alles bei Newcastle gerade, aber kann sehr gut werden und selbst die Ablöse vertretbar.
Ja, absolut. Was ist denn dein Platz 5?
Ich habe mich für einen ähnlichen Spielertypen entschieden, ein bisschen defensiver. Franzose und jemand, den ich schon in unserer Season Prediction so ein bisschen gehighlightet habe und auf den ich gerne hier auch nochmal zurückkomme, Enzo Lefebvre von Stade Rennes.
Oh, spannend.
War ja auch mal Thema in Dortmund, kurze Zeit.
Ja.
Wurde dann nicht weiter verfolgt, weil dann lange ein anderer Spieler relativ heiß war, wo sich dann kurzerhand auf der Zielgerade dagegen entschieden wurde. Und man dann doch auf Emre Can gesetzt hat.
Juhu.
Ja, aber in Enzo Lefebvre finde ich...
Das haben wir eben gar nicht erwähnt, mit Emre Can und Edson Álvarez.
Kommt noch, du kriegst noch deine Chance, glaub mir. Kommt später noch. Zweikampfstarker Spieler, gutes Passspiel, ein Spieler, der sich sehr viel in der Mitte des Spielfelds aufhält. Also wenn man sich seine Heatmap anguckt, ist so alles so 10 Meter vor und 10 Meter hinter der Mittellinie rot. Danach fächert das so ein bisschen aus ins Gelbe. Und ich finde gut, kommt von Lorient, dass er nicht direkt irgendwie nach England geht, zu irgendeinem Verein, wo er verbrannt wird. Dass er auch nicht nach Saudi-Arabien geht, muss man ja auch erwähnen in diesem Transferfenster, sondern dass er einfach den nächsten Karriereschritt geht und vielleicht jetzt ein Jahr Stade-Rennen mitnimmt oder 2 Jahre, weil das ist ein guter Fit. Stade-Rennen ist bekannter für Talente oder talentierte Spieler entwickeln zu können. Also passt das für mich alles wie die Faust aufs Auge.
Ja, definitiv. Das ist schon, ein sinnvoller Transfer. Also, wo du sagst, ja, okay, ich gehe den nächsten Schritt, aber nicht zu großen Schritt zu machen.
Ja, genau, da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, dass der Spieler auch seine Karriere ganz gut einordnen kann und nicht einfach nur das Geld sieht, sondern vielleicht auch was erreichen möchte über die Zeit seiner Karriere.
Ja, definitiv. Mein Platz 4, das ist Ansu Fati.
Oh, sehr spannender Call, aber auch ein bisschen risikobehaftet. Also die Range ist gigantisch.
Ja, es kann gut, aber es kann auch schlecht werden, weil, also galt ja als Nachfolger von Messi, konnte das bisher noch nicht so ganz leisten. Aber ich glaube, für ihn ist das, oder auch für den Club, für Brighton, das ist ein guter Transfer. Ist nur eine Laie. Ich weiß ja gar nicht, mit Kaufoption?
Ohne.
Er kann sich da vielleicht ein bisschen besser entwickeln, weil er ein ruhigeres Umfeld hat.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also er ist ein bisschen raus aus diesem Barcelona-Spotlight. Ich bin der Messi-Nachfolger. Ich habe die 10.
Ja.
Und Brighton ist jetzt auch nicht London oder so, das ist einfach ein bisschen ruhiger.
Genau, dörflicher. So, und Brighton hat das ja bewiesen, dass sie immer wieder gute Spieler in der Vergangenheit entwickeln konnten.
Sie haben einen sehr guten Trainer, der sich bestimmt was mit der Verpflichtung gedacht hat. Sie werden ihm einen klaren Plan aufgezeigt haben, was sie mit ihm vorhaben, weil sonst hätte er den Move nicht gemacht von Barca zu Brighton.
Ja, und wenn man das liest, es ist ja einer der, oder soll einer der nächsten Top 5 Spieler werden auf seiner Position. Und dann liest du das auf dem Papier, Barca zu Brighton. Da denkt man ja nicht.
Nee, das klingt nicht so flashy, aber das ist schon berechtigter Wechsel. Aber Brighton, ohne dem Verein zu nahe zu treten, klingt immer noch so ein bisschen nach Aufsteiger. Obwohl die sich inzwischen schon in der Premier League festgespielt haben und letzte Saison ja auch Siebter geworden sind.
Ja. Ja, definitiv. Was ist denn dein Platz 4?
Mein Platz 4 ist Orkan Kökçü.
Genau. Wer ist das? Was macht der?
Türkischer
kann der Fußball spielen?
Der kann ziemlich gut Fußball spielen. Ist der jetzt ehemalige Kapitän von Feyenoord Rotterdam, die ja vor 2 Jahren Meister geworden sind. In den Niederlanden mit ihm. Ist ein Achter, 22 Jahre alt. Sehr spannender Spielertyp, sehr moderner Spielertyp und einfach jemand, der seine Karriere auch sehr gut im Blick hat und mit Benfica zu dem mitprofiliertesten Talententwickler, den es so in Europa gibt, geht. Und auch jemand, der einfach eine sehr interessante Position für den modernen Fußball verkörpert. Und deswegen ist er mit drin, weil ich einfach gespannt bin, wie er sich in dem Umfeld entwickelt, weil er ist sehr, sehr jung, aber er ist relativ führungsstark, spannende Position und es ist für mich, obwohl es Benficas teuerster Transfer der Vereinsgeschichte ist, ein Transfer, weil du sagtest ja auch, ne, wer ist Orkan Kökçü, der so komplett unterm Radar gelaufen ist.
Ja, total, total. Und ich bin gerade auf seiner Transfermarktseite. Die haben weniger Geld bezahlt als sein Marktwert.
Ich glaube, sein Marktwert ist 30 oder 35 Millionen?
35 Millionen.
Damit war er, ich glaube, also in den Top 3 der wertvollsten Eredivisie-Spielern. Es ist schon ein guter Deal. Also 25 Millionen ist die Basisablöse. Es gibt noch mögliche Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsgebühr. Aber das ist ein Spieler, den man auch dann den nächsten großen Wechsel von Benfica weg
zu 100 Millionen irgendwo nach England.
Ja, und sei es 80, 90 heutzutage.
Ja.
Das geht ja schnell, dass man da ist. Ne, Chelsea hat ja Bedarf, habe ich gehört. Ja. Und sonst, warum war der Transfer unterm Radar? Weil er einfach relativ früh, direkt am Anfang der Transferphase abgeschlossen wurde. Da hat Benfica nicht lange gefackelt und die Enzo-Millionen aus dem Winter relativ großzügig auf den Tisch gelegt, um eben diesen Spieler zu bekommen.
Ja, das kann ein guter Transfer werden.
Ja, bin ich von überzeugt, dass der gut wird. Platz 3.
Ich bin hier gerade bei Benfica. Wusstest du, dass Juan Bernat auch da spielt?
Den haben die im Deadline Day ausgeliehen.
Verrückt.
Ja, diese Welt ist eine Simulation. Ja. Ich sag's ja immer, Leonardo Bonucci spielt bei Union Berlin.
Ja. Kommen wir zu meinem Platz 3. Ist auch ein sehr sinnvoller Wechsel für die Person. Ist Eli Wahi.
Da können wir uns die Hand geben. Die habe ich auch auf der 3.
Echt?
Ja.
Oh. Wild. Weil, also du hast mich ja ein bisschen mit reingezogen in den Hype-Train.
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, es fing an, als er den Viererpack gegen Lyon gemacht hat.
Ja.
Und dann wurde man auf die Statistiken geguckt. Und dann hat er irgendwie da, zu dem Zeitpunkt hatte er schon 17 Ligue 1-Tore und war irgendwie 19 Jahre alt.
Ja, genau. Und normalerweise gehst du halt irgendwo anders hin. Aber dann wechselt es nicht innerhalb der Liga.
Nein, weil er auch, also es gab ja lange die Verbindung zu Frankfurt.
Ja.
Das wäre für mich auch gerade in dem Endszenario, wie es in Frankfurt ausgegangen ist, ein guter Fit gewesen. Aber der junge Mann hat nachgedacht, in meinen Augen, und hat sich bewusst für den nächsten Schritt in der Heimat entschieden und ist zu Lens gegangen, die letzte Saison sensationell Zweiter geworden ist und ist der Nachfolger von Openda, der nach Leipzig gegangen ist. Finde ich kluger Karriereschritt. Passt sehr gut ins Spielsystem und ist so die Möglichkeit, in einer besseren Mannschaft, besseren Kader, einfach als Montpellier nochmal zu bestätigen, dass er auch konstant, ich sag mal, über 15 Tore schießen kann in Frankreich.
Ja. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Platz oder hast du noch was zu Herrn Wahi?
Einen abschließenden Satz habe ich noch. Ich habe ihn auch mit drin, weil er einfach ein Spieler ist, den ich immer mit so einem halben Auge beobachte, der aber trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar läuft und ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass er in 2 Jahren vielleicht für viel Geld nach England geht.
Zu Chelsea?
Manu hat Bedarf. Chelsea, was weiß ich. Ne, und dann sagen kann, Eli Wahi kenne ich seit der 18. ist so. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber Platz 2, lass uns weitermachen.
Da habe ich Dominik Szoboszlai.
Ja. Das sieht in den ersten Spielen schon sehr, sehr gut aus, was der da macht.
Ja, das ist halt, also auch wenn wir die Spiele wegnehmen, ich hätte natürlich gerne bei Dortmund gesehen, aber Liverpool ist halt der größere Verein, der größere Club und du spielst in der Premier League und es war von Anfang an klar, dass der einfach einen Mehrwert für die Mannschaft hat. Und das ist schon, hat Liverpool gut eingekauft und auch nicht zu teuer. 70 Millionen?
70 Millionen, ja, Grundablöse, ne? Ja.
Also für den Spieler 70 Millionen ist doch vollkommen in Ordnung.
Heutzutage,
ne?
Ja, aber heutzutage muss man wirklich sagen, ja, also das war auch ein Transfer, der relativ, dann doch relativ früh feststand, was man bei der Entwicklung, die in das Transferfenster genommen hat, clever war.
Ja, weil er vielleicht sonst teurer gewesen wäre.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Ausstiegsklausel war, die 70 Millionen, auf jeden Fall 70 Millionen ist trotzdem nicht wenig Geld, ist aber ein Spieler von immensem Talent und auch ein Spieler, der 23 müsste Dominik Szoboszlai sein. Ja, das auch schon nachgewiesen hat. Bei einer Top-Mannschaft in Deutschland, der hat Champions League gespielt. Also das ist schon, in Anführungsstrichen, du kaufst keine Luft- oder Hype-Blase, die mit einfach 8 guten Spielen für 70 Millionen, sondern den Spieler, der einen Nachweis hat und der letzte Saison mit der beste Spieler bei Leipzig war.
Ja, genau.
Und Liverpool hatte da einfach eine Need auf der 8 und dafür idealer Transfer.
Ja, absolut. 22 ist er.
Ja, wird er noch 23?
Ja, 25.10.
Ja, trotzdem noch jung.
Ja, also kann man mal so machen. Was ist dein Platz 2?
Wir bleiben in der Premier League und jetzt kommt deine große Chance. Weil mein Platz 2,
meine große Chance, okay.
Deine große Chance ist Edson Álvarez.
Wo ist denn meine große Chance? Da kann ich jetzt nochmal drüber sprechen, dass er doch nicht bei Dortmund spielt.
Genau, kannst du dich nochmal drüber auslassen? Kannst vielleicht eine persönliche Grußbotschaft an Sebastian Kehl richten? Kannst du mal kurz für dich analysieren, warum er nicht in Dortmund gelandet ist? Wie du es findest, dass er nicht in Dortmund gelandet ist? Vergleich zu Emre Can ziehen, wenn du möchtest. Also da lasse ich dir jetzt komplett die Bühne.
Ich möchte eigentlich gar nicht darüber sprechen. Aber ja, das ist ja auch dein Transfer. Also dein Platz 2, da muss ich ja nicht so viel sprechen. Ich muss ja fragen, warum du ihn auf den Platz 2 gehoben hast.
Dann erzähle ich dir das mal.
Ja.
Weil ich finde, dass er sehr gut in die Premier League passt, vom Spielertyp her. Und was mein Hauptargument war, warum er am Ende auch so weit nach oben gerutscht ist, da sind wir wieder bei den Entwicklungen des Transfermarkts und bei diesem defensiven Sechser, weil das ein seltener Spielertyp ist, für den einfach immense Preise bezahlt wurden in diesem Sommer. Und Edson Álvarez lief da einfach so ein bisschen unter dem Radar und ist für mich, für die Seltenheit des Spielertyps auf dieser zweikampfstarken Holding Six, ein Spieler, der knapp 40 Millionen gekostet hat, also mit dem hat West Ham jetzt schon Geld verdient. Also wenn der eine vernünftige Saison bei West Ham spielt, wechselt der nächstes Jahr für das Doppelte woanders hin. Hundertprozentig. Und deswegen war das schon so ein kluger Transfer. Und das hat ja auch Sven Mislintat gesagt, dass Edson Álvarez, der von diesem Spielertyp zum humansten Preis verfügbare Spieler auf dem ganzen Transfermarkt war. Und er nicht verstanden hat, warum Dortmund nicht zugegriffen hat, weil der Spieler...
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Weil der Spieler eigentlich unbedingt nach Dortmund wollte.
Ja, ich... So, und... Das ging, da glaube ich... Also jetzt ist er für 38 Millionen gewechselt. Laut Transfermarkt. Da stehe ich nicht, warum du das dann nicht bezahlst.
Nein, wenn du vorher 30 Millionen für Nemtschau bezahlst, oder dann danach, beziehungsweise...
Danach, ja.
Weil du den Spieler holst. Dann nochmal 20 Millionen für Sabitzer, die lasse ich mir gefallen und am Ende sagst, dass du kein Geld mehr hast und dann Füllkrug für 15 holst. Ich finde, das hätte man sich alles sparen können und erstmal mit Edson Álvarez anfangen können.
Genau, und dann hättest du arme Bella Kotschat geholt und dann war auch alles fein.
Und vernünftigen Außenverteidiger?
Und Fresneda?
Ja, der dann komischerweise für 9 Millionen plus 2 Millionen Add-on zu Sporting Lissabon gegangen ist am Ende.
Ja, ganz wild.
Also, dann hol Fresneda und lass den ein halbes Jahr an die Mannschaft rankommen.
Ja. Und dann hast du ein gutes Transferfenster gemacht.
Ja, und so spielt Edson Álvarez jetzt bei West Ham, die sehr gut gestartet sind. Glaube ich, 10 Punkte aus den ersten 4 Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und eben dieser besondere Spielertyp, guter Preis, deswegen mein Platz 2.
Ja. Platz 1.
Trommelwirbel.
Haben wir das?
Das haben wir eben, aber warte, wir haben Jubel.
Ich vermute mal, dann wird die gleiche Person.
20 Jahre alt, Engländer, ist mit 100 Millionen zu günstig, trägt ein weißes Trikot, schießt Spanien kurz und klein.
Genau.
Jude Bellingham.
Richtig.
Alles andere wäre in meinen Augen fahrlässig.
Ja, absolut fahrlässig. Also, besseren Transfer, auch aufgrund der ersten 3, 4 Spiele, die er da schon gemacht hat und hat
jetzt
4 oder 5 Tore? 5, ne?
5, ja.
Ja.
Und er hat sie 3-mal zum Sieg geschossen.
Ja, also ich bitte dich, der hat Real alles richtig gemacht.
Ja, soll ich mal meine Notizen zum Transfer vorlesen?
Hau raus!
Er ist Teil des fließenden Verjüngungsprozesses von Reals Kader. Er ist mit 103 Millionen in diesem Transferfenster für diesen Spieler fast ein Stil. Er ist 20, das darf man immer nicht vergessen, das ist komplett absurd. Er hat keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Er ist jetzt schon unumstrittener Stammspieler bei Real Madrid, dem größten Fußballverein der Welt, und spielt neben Legenden wie Modric und Kroos. Und für mich ist er schon an der Schwelle zum Führungsspieler in dieser Mannschaft. Und alles daran ist absurd.
Ja, total. Das ist, ich habe erwartet, dass er gut spielt, aber der spielt ja raketenstark.
Ja, also dass er gut spielt, ja, dass er sich einfügt, ja, aber nicht, dass er diesen Verein schultert.
Schultert.
Ja, deswegen, ich möchte auch gleich sagen, für mich ist Jude Bellingham und hat auch das Potenzial, der beste Transfer dieser Saison zu werden.
Ja, neben Victor Boniface.
Genau, Victor Boniface in der Bundesliga, international Jude Bellingham, weil wenn ich sehe, dass ein Moses Caicedo, streiten sich ja die Geister, knapp 130 Millionen gekostet hat, selbst den Declan Rice 116 Millionen, dann lache ich mich über 103 Millionen für Bellingham schlapp, weil die sind, also Moses Caicedo, ne, um das in FIFA-Sprache zu sprechen, hat eine 70er-rated Silberkarte. Die ist nicht existent in dem Spiel. Und so spielt Moses Caicedo auch bei Chelsea. Aber dass der teurer ist, weil der ist ja Lichtjahre von Jude Bellingham entfernt.
Ja.
Declan Rice ist ein sehr guter Premier League-Spieler, aber auch nicht mehr. Declan Rice hat noch nie Champions League gespielt, muss man dazu sagen. Er spielt das erste Mal jetzt mit Arsenal Champions League. Jude Bellingham hat schon 2 Champions League-Saisons inklusive K.O.-Phase mit Dortmund gespielt. Und ist 20 und kostet weniger als die beiden und ist für mich einer der nächsten Top 5 Spieler der Welt.
Ja, das
ist overall positionsunabhängig.
Ja, der wird, ich glaube, in den nächsten paar Jahren auch vielleicht mal Ballon d'Or abgreifen.
Als Nicht-Stürmer würde ich ihm aktuell mit die besten Chancen einräumen.
Ja, definitiv.
Deswegen, ich habe mir noch aufgeschrieben, he is him, weil er nur he is him Performances abliefert und wir leben in der Jude und Erling Era.
Und beide haben bei Dortmund gespielt.
Ja, beide haben vor 2 Jahren noch zusammen bei Dortmund gespielt. Wie geht's dir damit als Dortmund-Fan?
Ja, erstmal bin ich froh, dass wir natürlich diese Spieler so extrem gut entwickeln konnten. Bin aber natürlich auch traurig, dass sie nicht mehr da spielen. Aber es ist ja auch eine logische Schlussfolgerung, weil Dortmund ist halt kein Top-5-Club und die spielen bei beiden bei Top-5-Club international. Da kannst du nicht mithalten.
Ja, nee, das war also logisch, dass du die nicht über deine ganze Karriere behältst. Aber was auch wieder Dortmunds Job in großen Anführungsstrichen im internationalen Fußball unterstreicht, als wirklich der Premium-Spiele-Entwickler.
Ja, ja, definitiv, definitiv.
So, und da ist Dortmund Top 3 für mich international. Ja. Was junge Spieler weiterentwickeln.
Ja.
Also da können uns nur Ajax und Benfica für mich mithalten. Also ja. Auf dem Niveau an Weltklasse-Spielern, die produziert haben in den letzten 10 Jahren.
Kommen wir zur besten Mannschaft.
International ist für mich, also soll ich anfangen, willst du?
Mach.
Der AC Milan.
Ja.
Geben wir uns mal wieder die Hand.
Ja, also ja, das ist komisch, aber du findest aus Spanien, England keinen anderen Verein. Also ich habe noch ein bisschen mit Newcastle und Brighton.
Brighton hatte ich auch auf der Liste. Brighton wäre mein zweiter Guest gewesen, ja.
Weil Brighton halt immens viel Kohle eingenommen hat.
Die haben Moises Caicedo für diese exorbitante Summe, ich glaube bei Transfermarkt steht 116 oder 126 oder irgendwie sowas. Das, wie gesagt, alleine, dass sie diesen Spieler mit einer Premier League-Saison für eine Summe, die der niemals...
Absurde Summe?
Ja, die der niemals in seiner ganzen Karriere wert sein wird, verkauft haben, macht sie schon mindestens Top 3. Mindestens.
Ja. Und haben halt aber auch, ja, intelligent eingekauft. Also nicht zu teuer, halt sinnvoll.
Ja, die haben Rao Pedro, einen der Top-Spieler aus der Championship, geholt für einen Sturm.
Ja.
Modahut finde ich auch ein cleverer Transfer, der völlig unterm Radar ist.
Ja.
Ablösefrei. Und der von dir angesprochene Ansu Fati, der für Brighton allein von der Medienwirksamkeit ein absoluter Stil ist.
Ja. Und nicht zu vergessen James Milner.
Stimmt, der da als Führungsperson auch nochmal ordentlich was mitbringt und natürlich als sehr flexibler Spieler, den du einfach genau auf gefühlt 4 Positionen reinwerfen kannst. Und der wird dir im FA Cup in der 4. Runde ein top solides Spiel gegen den Viertligisten machen.
Ja, du weißt halt immer, was du bekommst von ihm, ne?
Ja, und das auch mit 38 noch.
Ja, eben. Eben. Ja.
Jetzt haben wir Brighton gelobt, aber eigentlich ist unser Call ja Milan.
Ja, genau, stimmt. Ich wollte gerade sagen, gerade auch auf dem Zelt hier und so, hä, Moment? Ja, aber Milan hat auch das mit dem Geld, das haben wir ja schon vor, was, 2 oder 3 Wochen gesagt, das mit dem Geld, was sie für Tonali bekommen haben, wo man erst gesagt hat, du kannst doch nicht deinen besten Spieler verkaufen.
Nee, und dann noch für eine fast moderate Summe,
ja, in genau.
Transfersommer.
So, haben sie intelligent eingekauft. Und jetzt haben sie auch noch Luka Jovic geholt.
Genau, ablösefrei.
Ablösefrei. Das ist ein bockstarker Transferfenster für Mailand.
Finde ich auch. Bei mir sind sie drinne, weil man ja kurz nach der Saison Paolo Maldini abgesägt hat. Was ja erstmal so völlig überraschend kam,
ja.
Nachdem man das Jahr davor Meister geworden war und letzte Saison im Champions League Halbfinale war. Und man hat es trotzdem geschafft, ein relativ strukturiertes und ruhiges Transferfenster hinzulegen. Der teuerste Spieler, den Milan geholt hat, war Christian Pulisic, der 20 Millionen gekostet. Und das ist einfach heutzutage nicht mehr viel. Wie du gesagt hast, man hat das meiste aus der, also man hat die Tonali-Million sehr, sehr gut verarbeitet. Und man hat alle Mannschaftsteile verstärkt und irgendwie immer zu einem sehr guten, vertretbaren Preis.
Ja, die haben Chukwueze und Yunus Musa auch für 20 Millionen gekauft. Oder geholt.
Hm?
So, und ja, echt alles zum wirklich vertretbaren Preis. So ein bisschen das Bayer Leverkusen der Serie A.
Kann man fast so sagen. Das ist ein sehr guter Vergleich. Sie sind ja auch so explosiv gestartet mit 3 Siegen in 3 Spielen.
Yep.
Und also hätte man noch Taremi von Porto bekommen, als neuen Nummer 1 Stürmer, der Giroud so ein bisschen entlastet, dann wäre es wirklich eine 1 plus mit Doppelsternchen gewesen. So ist es nur eine glatte 1. Aber man hat noch Jovic bekommen, wie du gesagt hast, und Luca Romero, einen sehr talentierten jungen Spanier, 18 Jahre alt, von Lazio. Also der Kader ist besser, breiter, er wirkt auch runder als letztes Jahr noch. Und das Ganze mit nur einem Transferminus von 45 Millionen, da lacht sich ja jede englische Mannschaft drüber kaputt.
Ja, und sie haben es geschafft, mit also dass Rafael Leão nicht verkauft wird oder dass er keinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Was ich mir fast gedacht hatte, dass der vielleicht sagt, ja okay, ich möchte zum ganz großen Verein.
Stimmt, aber der hat ja erst im Mai als Maldini noch da, aber das war ja Maldinis letzter Amtgang, seinen Vertrag verlängert.
Ja.
Und deswegen, aber ja, da war er kurz Milan in Panik, als sie Maldini rausgeschmissen hatten, dass Leao jetzt sagt, okay, nee, möchte ich meinen neuen 5-Jahres-Vertrag doch nicht, sondern möchte irgendwie weg. Und da, dass es da nicht mal ein Gerücht gab, auch gut von Milan. Wie gesagt, die haben es in sehr, sehr gute Bahn gelenkt.
Ja. Kommen wir zur schlechtesten Mannschaft.
Es ist eigentlich schwer, da eine Mannschaft zu nehmen für mich.
Wieso schwer, eine Mannschaft zu nehmen?
Ich hätte gerne die ganze Saudi Pro League genommen.
Ach so. Ja.
Mein Problem an der Sache ist, ich kann die Vereine da nicht auseinanderhalten. Ich weiß nur, dass Neymar ein blaues Trikot anhat, Firmino ein grünes und Benzema ein gelb-schwarzes.
Genau.
So, und das von Ronaldo ist blau-gelb, gelb-blau. Je nachdem, genau, ob die auswärts oder heim spielen. Ich weiß auch, dass Sadio Mané sich da auch wieder mit Gegenspielern prügelt. Also, da müssen wir eigentlich gefühlt mal eine Sonderfolge zu machen. What happened to Sadio Mané in den letzten 1,5 Jahren? Habe ich dann nicht gemacht. Dann blieb für mich noch Menu oder Chelsea, was sehr, sehr schwer war. Ich würde gern Chelsea nehmen, habe mich am Ende aber noch für Menu entschieden.
Bei mir ist es auch Menu geworden. Weil einfach aufgrund dessen, dass sie, ja, sie haben ihren Kader in der Breite gestärkt, aber die sind halt nicht krass die Schwachstellen angegangen, wo sie sich hätten verbessern müssen. Und auch ein bisschen zu viel bezahlt. Ich hätte auch gern Chelsea genommen, aber sie hat einfach nicht nur in diesem Transferfenster, sondern generell sehr viel Geld ausgegeben haben.
In den letzten 3, ja.
Ich habe auch irgendwo eine Grafik gesehen, dass da wurden die Transferausgaben der Ligen verglichen und Chelsea war auf Platz 6 oder 7 oder so.
Ja, alleine als
Verein. Ja, als Verein.
Ja. Willst du noch 2 Fun Facts dazu haben?
Hau raus.
Chelsea hat in diesem Sommer mehr Geld ausgegeben als Tottenham in der kompletten Zeit, in der Maurizio Pochettino der Trainer war.
Jo.
Und Chelsea hat in diesem Jahr, im Januar-Transferfenster und in diesem Transferfenster, mehr Spieler verpflichtet als Punkte in der Premier League geholt.
Das ist eine starke Leistung.
Ja, eigentlich ist es absurd, nicht Chelsea zu nehmen. Aber Chelseas Glück bei mir ist, dass der Kader so neu ist und so zusammengewürfelt ist, dass du es komplett, also das, du, es ist so absurd, dass du es nicht mehr bewerten und einordnen kannst. Und das hat Chelsea für mich gerettet.
Ja. Oh, nee, das nicht bei mir. Bei mir war es eher, dass die Leute, die da spielen, sind jetzt nicht ganz kacke. Und es hat ja auch punktuell auf die positionsbezogenen Verpflichtungen auch Sinn ergeben. Außer, dass sie viel zu viel Geld ausgegeben haben.
Das stimmt. Es hat in dem Fall Sinn ergeben, wenn du dich entscheidest, den ganzen Kader umzubauen, nachdem du vor zwei in der Champions League gewonnen hast. Aber lass uns zum ManU kommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir schweifen wieder ab.
Warum ist das ManU bei dir?
Naja, die haben einen halbfitten Stürmer geholt. Also der aktuell verletzt ist.
Genau, ist heute das erste Mal auf der Bank gegen Arsenal. Wir können ja verraten, wir nehmen heute direkt auf, quasi wenn die Folge rauskommt. Aber der hat halt die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht. Ist 20 Jahre alt, 75 Millionen gekostet.
Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, der hat letzte Saison auch, glaube ich, nicht so krass geletzt da, oder?
9.
Ja.
9 Serie A-Tore.
Ja, dann gibst du da 75 Mille für aus?
Also ich halte Rasmund Højlund für einen sehr, sehr talentierten Spieler. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass du einen für ManU passenderen, zum jetzigen Zeitpunkt besseren Spieler für weniger Geld bekommen hättest, der ManU mehr weiterhilft.
Ja, absolut.
Weil ich es riskant finde, direkt wieder auf die kalte Talent zu setzen.
Ja. Definitiv. Dann Mason Mount.
Ich habe es das Grafenberg-Problem genannt.
Grafenberg?
Ja, wie Thomas Tuchel gesagt hat, dass Grafenberg ein Achter ist und die Position gibt es in seinem Spielsystem leider nicht. Und genau das hat Mason Mount auch. Mason Mount ist nämlich ein Achter und so ein Halbraumspielmacher. Und diese Position gibt es beim ManU gar nicht. Also warum kaufe ich den für 65 Millionen? Es gibt für mich kein vertretbares Argument, warum der beim ManU spielt.
Nee,
außer Vibe, und der sieht im Auswärtstrikot halt ganz gut aus.
Nee, absolut nicht. Das auch ab gut 64 Millionen für Mason Mount ist okay.
Bei einem Restvertrag letzte Saison 3 Scorer in der Premier League.
Ah, dann eher nicht so. Aber es hat. Du weißt ja, was der Spieler leisten kann.
Ja, das stimmt.
Wer das beim ManU machen? Das sei mal dahingestellt. Ja, dann haben sie doch gut André Onana, haben sie doch geholt. Finde ich aber auch viel zu viel Geld.
Ich finde den auch zu teuer. Ich verstehe dieses Argument, dass Erik ten Hag einen spielstärkeren Torwart haben wollte. Ich halte Erik ten Hag aber auch nicht so für den Wundertrainer, für den ihn alle halten. Deswegen hätte ich gesagt, verlänger doch zu reduzierten Bezügen David Reas Vertrag um 2 Jahre. Und guck, ob du dann einen besseren Spieler als André Onana bekommst. Der gut ist, aber nicht der Game-Changer-Torwart.
Nee. Sofian Amrabat? Weiß ich nicht, ob das so. Also, die haben jetzt zwar ausgeliehen, aber wofür brauchst du den?
Um das zu kaschieren, was du beim Mason Mount Transfer falsch gemacht hast, dass du halt gerne noch einen zusätzlichen Sechser, also defensiven Sechser haben wollen würdest, was ich aber auch nicht verstehe, weil du hast Casemiro als klare Nummer 1, dahinter hast du McTominay, der aus der eigenen Jugend kommt, was dir beim ManU immer ein gewisses Standing gibt und der ja auch ein vernünftiger Premier League Spieler ist. Und auf der höheren Sechs hast du Christian Eriksen, der ein super Spieler ist. Und ob ich dann noch Amrabat braucht, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen Resthype, den er mitgenommen hat von der WM, weil er da gut gespielt hat 5 Spiele lang für Marokko. Aber ist für mich jetzt kein Spieler, der ManU weiterbringen sollte.
Nee, definitiv nicht. Der wird da wahrscheinlich den Ersatzmann spielen für Casemiro.
Gehe ich auch von aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der am Ende des Tages nicht viel spielt.
Nee, definitiv nicht.
Deswegen, ManU hat für mich irgendwie den Kader wie immer noch weiter so ein bisschen aus der Balance gebracht, also eine Disbalance erzielt. Und was mich auch stört, genau das gleiche Problem, was ich mit Dortmunds Transferphase hatte, sie haben einfach noch Spieler unter Vertrag, die sie nicht brauchen, die sie nicht passen, die sie eigentlich abgeben wollten.
Wie zum Beispiel Donny van de Beek.
Ist auch mein Beispiel, genau den habe ich mir aufgeschrieben.
Harry Maguire.
Den habe ich mir auch aufgeschrieben, das sind die beiden Namen.
Oh mein Gott.
Und das nächste Problem, wieder Außenverteidiger. Also es gibt, Wan-Bissaka spielt jetzt glaube ich die dritte Saison relativ unangefochten bei ManU auf der Rechtsverteidigerposition. Jeder sagt, dass er nicht das Niveau für ManU hat, aber es wird nichts gemacht. das finde ich dann alles im Gesamtkonstrukt relativ schwierig. Ich kann dir aber sagen, gleich wie wir hier in der Aufnahme sitzen, Arsenal spielt ja gerade gegen Man U. Man U hat in der 89. Minute das 2-1 gemacht.
Ach du Scheiße.
Und es ist aus irgendwelchen Gründen sich gerade zurückgenommen worden. Aber das wäre natürlich wieder das i-Tüpfelchen gewesen, wenn Man U mit dem Schrott, den die da fabriziert haben, noch belohnt wird.
Ja. Oh, Haaland wurde eingewechselt. Ja, definitiv, da bin ich voll und ganz bei dir. Hast du sonst noch was für über Man U oder über die Transferphase Review?
Von meiner Seite aus bin ich soweit tatsächlich durch.
Ja, ich auch.
Dann haben wir es geschafft. Wir haben die erste kompakte, knackige Doppel-8-Folge seit langem und es ist sogar eine Sonderfolge, wo wir uns normalerweise sonst 2 Stunden verlieren.
Ja, also Wahnsinn.
Finde ich auch.
Ich bin begeistert.
Also schreibt uns eure Top-Bundesliga-Transfers, Top-internationalen Transfers in die Kommentare. Hört den Podcast, liked den Podcast, achtet überall, wo ihr hinkommt, auf unsere neuen Doppel-8-Sticker. Ganz wichtig.
Ja. Ich habe gehört, in Rostock klebt schon einer.
Direkt am Ostseestadion.
So soll es sein.
Also Spotify folgen, Instagram folgen, TikTok folgen und auch, nachdem ihr die Sonderfolge direkt jetzt schon gehört habt, auf die Bundesliga dritter Spieltag Review freuen.
Genau. Also, reingehauen.
Ciao.